ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Da sind wir mal herrlich indiskret zum Einstieg in die Sendung. Und die erste Frage lautet ganz einfach: Name?
Jutta Emes.
Geburtstag?
18. April 1969.
Geburtsort?
Haselünne in Norddeutschland, aufgewachsen in der Nähe von Heidelberg in Weinheim.
Haselünne liegt im Emsland, ja?
Richtig.
Und dann Heidelberg in der Nähe von Heidelberg?
Weinheim in der Nähe von Heidelberg.
Oh, aus dem Norden in den Süden.
Ja.
Ganz unterschiedliche Welten. Wie kam's?
Das lag an meinen Eltern, die dorthin gezogen sind. Aber ich bin oft in meinem Leben umgezogen.
Da werden wir noch drüber sprechen. Und immer von einer idyllisch gelegenen Stadt in die nächste.
Ja,
stimmt so, Frau Emes. Ne?
Bis jetzt in Freiberg und ich habe mich total in Freiberg verliebt.
In Freiberg sind Sie neue Rektorin der Technischen Universität der Bergakademie. Da habe ich jetzt Ihre Profession schon vorausgenommen. Aber Sie können ja noch mal sagen, was für eine Studienrichtung dahinter steht. Wo sind Sie Professorin?
Ich bin Wirtschaftswissenschaftlerin und Professorin für Marketing.
Mhm. Was treibt Sie an?
Mich treibt Neugier, Optimismus, Zuversicht an. Ich arbeite sehr gern in der Wissenschaft, habe Freude am Austausch. Ich bleibe gern im Austausch, in der Diskussion mit den Studierenden, mit jungen Leuten. Das erfüllt mich.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Wo meine Familie und meine Freunde sind.
Für jemanden, der so oft umgezogen ist, bestimmt auch ein wichtiger Punkt, dass man den flexibel halten kann, den Ort, wo man sich zu Hause fühlt.
Auf jeden Fall. Und Freunde, die weit verteilt sind, auch im Bundesgebiet.
Das kann ich mir vorstellen, ja, dass sich da so ein Netzwerk ergibt nach so einem weit verteilten Leben. Sind Sie denn ganz nach Freiberg gezogen? Haben Sie die Familie dabei?
Meine Kinder sind schon aus dem Haus und mein Mann ist häufig in Freiberg, sagen wir mal so.
Welche Musik hat jüngst berührt?
Das war ein ganz wunderbares Konzert im Freiberger Dom. Das war das Abschlusskonzert der Silbermann-Tage, an der Silbermann-Orgel gespielt, Preisträger des Orgelwettbewerbes. Und wer den Dom kennt, wer die Orgel kennt, das ist ein wahrer Schatz in der Stadt.
Einer von vielen, oder?
Einer von vielen, das muss man wirklich sagen.
Können Sie so richtig staunen über die Exponate im Bergbaumuseum?
Das kann ich und nicht nur im Bergbaumuseum, in der Terra Mineralia, im Krügerhaus. Es gibt so viele wunderbare Orte und Sammlungen natürlich an der Universität, die durchaus sehenswert sind.
Über welche Abteilung? Es ist schwierig, wenn man einer ganzen Institution vorsteht, irgendwas herauszuheben. Aber als Sie neu waren an der Uni und sich zum ersten Mal überall umgeschaut haben, über welche Abteilung, welches Forschungsgebiet haben Sie denn am meisten gestaunt?
Aus dem Staunen bin ich oft gar nicht herausgekommen, aber natürlich beeindruckend ist auch die Tatsache, dass es ein Forschungs- und Lehrbergwerk gibt.
Ja, Sie sind Bergwerksbetreiberin jetzt.
Ja, Unternehmerin, das war mir bis zum Amtsantritt auch nicht klar.
Die Wirtschaftswissenschaftlerin darf jetzt da so einiges in die Praxis umsetzen?
Naja, in die Praxis umsetzen, die Verantwortung ist auch da.
Ja.
Aber ist natürlich eine spannende Möglichkeit zur Forschung.
Was macht man denn in diesem Bergwerk? Was wurde da abgebaut und was wird da heute gemacht?
Ursprünglich Erz, Silber ganz früher, aber heute werden auch viele neue, moderne Verfahren untersucht, experimentiert, Sprengungen vorgenommen. Es werden neue technische Errungenschaften beim Bergbau getestet. Also ganz unterschiedliche Projekte.
Mhm. Welches Buch hat zuletzt bewegt? Da sind wir wieder bei den Steckbrieffragen. Mhm.
Herkunft von Sascha Stanicic. Es hat diesen autobiografischen Hintergrund, die Familiengeschichte. Es geht um Migration, um Integration, spielt zum Teil auch in der Region Heidelberg. Es ist bewegend zu lesen und mitzubekommen, wie die Immigranten, die Eltern dort bei Null angefangen haben, eigentlich viel besser ausgebildet waren, als sie dann sich einbringen konnten. Und welche tolle Entwicklung gerade der Sascha Stanisic, der Erzähler, genommen hat.
Bleibt Ihnen Zeit fürs Leben? Fürs Leben hätte ich fast gesagt.
Ja, immer weniger. Natürlich viel, was mit dem Job zu tun hat, Fachliteratur. Und wenn wir bei faszinierenden Büchern sind, dann kann ich auch noch das Buch herausstellen. Das wird kaum jemandem bekannt sein. Reise in die Welt der Rohstoffe von meinem Kollegen Carsten Drebenstedt. Das ist quasi ein Bereich aus dem Bereich der Wissenschaftskommunikation. Er zeigt auf, wo in unserem Leben überall Rohstoffe eine Rolle spielen, wie sie gewonnen werden, welche Bedeutung sie haben, wo sie vorkommen. Das ist faszinierend.
Oh, das ist bestimmt wertvolles Wissen. Weil wir haben immer die Produkte in der Hand und sind so unverbunden damit, wo die eigentlich herkommen. Klingt, als würde dieses Buch da so eine Brücke schaffen. Ich und die Welt.
Ja, das auf jeden Fall. Und in den Schulbüchern kommt das Thema Bergbau doch zu kurz.
Das vertiefen wir gleich noch, denn das Thema Bergbau spielt in unserem Leben so eine Riesenrolle. Aber das gleich. Letzte Steckbrieffrage. Wie beginnt der Tag?
Mit einer großen Tasse Tee.
Schwarz, grün oder Kräuter?
Schwarz.
Schwarzer Tee. Ich auch. Jutta Emes ist zu Gast bei uns und mit ihr steht erstmals eine Frau an der Spitze der Bergakademie Freiberg, TU Bergakademie. Wie sprechen Sie es aus, den Namen der Hochschule?
TU oder Technische Universität Bergakademie Freiberg.
Inwieweit spielt es für Sie eine Rolle fürs eigene Verständnis dessen, was Sie dort tun, dass mit Ihnen erstmals eine Frau dort an diesem Posten ist?
Aus meiner Sicht spielt es keine Rolle. Es ist ja der Hintergrund, den ich mitbringe, mit dem ich die Stelle auch ausfülle. Aber gleichzeitig bin ich doch ein bisschen stolz. Ich hoffe auf eine Vorbildfunktion. In vielen Ländern, Spanien, Frankreich, ist es ganz selbstverständlich, dass viel mehr Frauen in technischen Fächern, in technischen Bereichen sind. Und vor dem Hintergrund ist es schön, auch damit ein Zeichen zu setzen.
Die Bergakademie Freiberg ist die älteste montanwissenschaftliche Hochschule und Universität dieses Landes. Und Montanwissenschaften, das ist erstmal so ein Fachbegriff, ja, so ein wissenschaftliches Wort. Aber dahinter steckt eine ganz spannende Wissenschaftsgeschichte. Wir haben es gerade schon so ein bisschen angerissen. Können Sie das umreißen, welche Bedeutung die Geowissenschaften hatten für die Entwicklung unserer Vorstellung dessen, was die Welt ist und das Verhältnis des Menschen zur Welt? Das ist ein großes Thema.
Ein großes Thema, vielleicht erstmal auf Sachsen bezogen. Der Bergbau in Sachsen hat ja eine jahrhundertelange Tradition, hat die Region reich gemacht, gerade in Freiberg und dann im anschließenden Erzgebirge, ehemals der Silberbergbau. Daraus hat sich dann auch die Schule entwickelt und letztlich auch die Bergakademie. Heute eine hochmoderne oder eigentlich immer schon eine der modernsten Bildungseinrichtungen Europas und heute eben im Themengebiet der Energie- und Ressourcenwirtschaft noch viel breiter aufgestellt.
Hier in Halle haben wir ja mit den Frankischen Stiftungen ein Zentrum der Frühaufklärung. Und für mich war eine Ausstellung dort absolut faszinierend, in der man so lernen konnte, wie wichtig gerade diese Wissenschaft eben unsere Vorstellung von der Welt im Wortsinne, der Erde, auf der wir stehen, wie die physisch beschaffen ist, wie sehr dieses Erkunden im Zusammenhang mit dem Bergbau dazu beigetragen hat, dass das Denken wissenschaftlich wurde und fortschrittsorientiert, also im wahrsten Sinne aufklärerisch, wie Vorstellungen von menschlicher Wirksamkeit und Machbarkeit und Unabhängigkeit vom Schicksal oder Gott dadurch so Einzug gehalten haben in das wissenschaftlich-wirtschaftliche Denken und unsere Alltagsvorstellung bis heute offenbar, Frau Emes. Welche Namen sind denn mit der Bergakademie verbunden, die das vielleicht auch so ein Stück verkörpern?
Ja, letztlich, was Sie gerade beschrieben haben, das spiegelt sich in unserer Geschichte, also in der Geschichte der TU Bergakademie Freiberg wieder. Es ist nicht überall bekannt, aber selbst Alexander von Humboldt war Student der Bergakademie, hat dort also eine der modernsten, damals modernsten und heute modernsten Bildungseinrichtungen Europas im Bereich des Bergbaus und der Naturwissenschaften besucht. Abraham Gottlob Werner war an der Bergakademie der Begründer der Geognosie, eines Vorläufers der Geowissenschaften, war dort aber selbst jemand wie Novalis, einer der bedeutendsten Vertreter der Frühromantik, war an der Bergakademie. Also allein diejenigen, die dort waren, und jetzt habe ich noch gar nicht die ganzen großen Namen aus den Naturwissenschaften wie Clemens Alexander Winkler oder August Wilhelm Lampadius erwähnt, alle kamen nach Freiberg, weil dort die Wissenschaft sich weiterentwickelt hat, weil es dort eine spannende Entwicklung gab.
Durch diese lange Bergbaugeschichte, die dort mit Wissenschaft begründet wurde, sind feste Traditionen und Gepflogenheiten entstanden. Man begrüßt sich mit Glück auf an Ihrer Uni, habe ich gehört.
Richtig, ja. Wie nicht sehr? Nur an der Uni.
Ist das wirklich Teil der Alltagskultur? Begrüßen Sie Leute in der Stadt so?
Ja.
Wirklich?
Auch bei Grußworten mit einem herzlichen Glück auf zu beginnen oder auch sich zu verabschieden, das finde ich eine sehr schöne Art. Das Glück ist schon dabei und etwas sehr Verbindendes.
Aber das ist dann mehr so bei förmlichen, offiziellen Anlässen.
Ja, also in den E-Mails schreibe ich das unten drunter auch mit einem herzlichen Glück auf.
Ja, haben Sie sich schon zu eigen gemacht.
Das ging sehr schnell, ja.
Sie tragen ja auch, wenn man Fotos von der Amtseinführung sieht, dort eine Art, ist es, sagt man Tracht oder Habitus?
Habit, der Bergkittel.
Der Bergkittel?
Ja, aber Habit ist durchaus auch der richtige Begriff.
Bergkittel finde ich großartig. Es ist ja kein Kittel, es ist ja mehr ein Anzug und hat ganz viele Knöpfe. Ist das Ihr ganz eigener?
Ja, tatsächlich. Den habe ich mir schnell gekauft. Aber es war auch schön bei der Investitur. Sie haben es gerade ja schon angesprochen. Eine sehr traditionelle Veranstaltung, also die Amtseinführung, bei der auch der Minister da war. Mhm. Aber da hat mir der Dekan der Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau diesen Amtskittel überreicht, genauso wie ich natürlich auch die Amtskette bekommen habe.
Ja, und bei welchen Gelegenheiten wird das getragen?
Vor allem bei akademischen Veranstaltungen, Dies Academicus, bei der Feier, wenn die Absolventen, Absolventinnen verabschiedet werden und ähnlichen Anlässen. Hm. Oder wenn es Amtseinführungen anderer Rektoren und Rektorinnen gibt, auch dann ziehe ich gern diesen Kittel und die Amtskette an.
Den Bergkittel. Ich trage den Bergkittel heute, denn es gibt einen offiziellen Anlass.
Und das kann ich ja sagen als Frau, ganz praktisch, ne? Man hat die Kleiderfrage schnell gelöst.
Stimmt. Ja. Sie haben schon Gelegenheiten gehabt, den auch zu tragen, nämlich bei der Begrüßung der Studenten des nächsten Jahrgangs, bei der Verabschiedung der des letzten Jahrgangs.
Heute Nachmittag gleich wieder. Heute findet die Bergparade in Freiberg statt und die anschließende Mettenschicht, also ein Umzug auch durch die Stadt. Und da werde ich mitgehen und diesen Kittel auch anhaben, trotz der kalten Temperaturen.
Das sind so vorweihnachtliche Traditionen, nehme ich an, von denen die Bergparade und die Mettenschicht.
Ja, das geht auf die letzte Schicht vor Weihnachten zurück, die feierlich jetzt am zweiten Adventswochenende begangen wird. Und es findet, ich mache es ja auch das erste Mal mit, aber es findet ein großer Umzug durch die Stadt statt. Und ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
Das muss so ein Kulturtransfer sein, der da gerade auch so in Jutta Emis selber stattfindet. Sie waren ja vorher Prorektorin an der Bauhaus-Universität in Weimar.
Ja.
Beide Unis pflegen einen Fortschrittsgeist, aber der dürfte sehr unterschiedlich sein.
Naja, also einmal, ich bin im Sendegebiet geblieben tatsächlich und beide Unis sind sehr fortschrittlich, sehr modern aufgestellt und beides, wenn auch mit unterschiedlichem Profil, aber sind sehr profilierte Universitäten. Die Größe ist ähnlich und beide sind auch sehr bekannte Universitäten. Die Marke Bauhaus auf der einen Seite und die Bergakademie, die ja weltweit bekannt ist. Das sind beides ganz starke Marken, also so dass es dann doch Anknüpfungspunkte gibt.
Und wenn Sie jetzt diese neuen Studierenden begrüßt haben, was sagen Sie denen? Was wird das Studium in Freiberg für die besonders machen?
Besonders das Themenumfeld, dass sich sämtliche Studiengänge um diesen Bereich der Umweltressourcenwirtschaft drehen, also dass man auch mit Fragen der Nachhaltigkeit, mit erneuerbaren Energien zu tun hat. Und dass das eine, das andere, dass damit ja auch die drängenden Fragestellungen unserer Zeit angesprochen werden, die wir nur lösen können. Also wie geht es mit der Energie- und Ressourcenwende weiter? Alles Fragestellungen, die wir nur lösen können, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir über den Tellerrand hinausschauen, also über die Disziplinen auch, über die Fachdisziplinen hinwegschauen und wenn wir international zusammenarbeiten. Und das kennzeichnet die TU Bergakademie ebenfalls, dass wir da sehr international aufgestellt sind, auch einen starken Schwerpunkt in Europa haben. Also auch das ist etwas, was die Studierenden in Freiberg mitbekommen. Und nachher gehen sie ja in die Welt hinaus. Und dann ist es ihre Aufgabe, diese drängenden Problemstellungen daran weiterzuarbeiten, Lösungen zu finden.
Es sind ja Fachbereiche bei Ihnen vertreten, die finden sich jetzt nicht im normalen Curriculum einer Hochschule sonst wo, sondern die gibt es, also Glas beispielsweise, eine Materialkunde, eine Forschung, den Werkstoff Glas betreffend. Was würden Sie noch sagen, was gibt es in Freiberg, was wirklich auch so
Freiberg.
Freiberg, oh Gott, Entschuldigung, natürlich Freiberg.
Mit E.
Ich wusste, dass mir der passiert. Freiberg, unbedingt.
Stellt unsere aktuelle Kampagne ja auf das E auch gerade ab.
Ach so?
Ja, aber zur Glas- und Glastechnologie oder zu den besonderen Angeboten.
Ja.
Also einmal muss ich an dem Thema Glas nochmal dazu was sagen, denn auch ich von außen kommend wusste schon, das ist ein spannendes Thema, aber ich hätte nicht gedacht, dass Glas und Glastechnologie so faszinierend sein kann. Also die Frage, wo überall Glas eingesetzt wird, von Displays auf Bildschirmen, an Uhren, Fensterfassaden und wo dann aber auch die Forschung ansetzt, dass einmal die Prozesse zur Herstellung von Glas so gestaltet werden, dass wir hier Energie CO2-mäßig uns verbessern, dass die
Herstellungsprozesse
besser werden, dass auch elektrische Verfahren der Energiegewinnung eine Rolle spielen und damit keine CO2-Verschmutzung mehr stattfindet. Aber dann auch, dass die Produkte, die hergestellt werden, dass die viel bessere Eigenschaften haben. Also dass eine Flasche, die wir im Supermarkt kaufen, nicht mehr so schwer ist, was dann Transportgewicht senkt und damit ja auch wieder einen Beitrag zur Ressourceneinsparung oder zum Umweltschutz macht. Aber Sie haben angesprochen, die vielfältigen Bereiche, die es gibt, gar nicht so. Es sind ja teilweise natürlich Sachen, die nur in Freiberg noch angeboten werden im Bereich des Bergbaus, sowas wie Markscheidewesen. Markscheidewesen, da geht es um Vermessungstechnologien in den Geowissenschaften. Ah, ja. Eine Kompetenz, die grundlegend für den Bergbau ist. Eine, wie auch viele andere Kompetenzen, wo ich es für sehr wichtig erachte, dass diese Kompetenzen in Europa, hier vor Ort, vorgehalten werden.
Dazu ganz gehört?
Also überhaupt die Bergbautechnik, moderne Hightech-Verfahren im Bergbau, dass das hier vor Ort noch angeboten wird. Das passiert immer weniger und wir brauchen die Fachleute, wir brauchen das Wissen in Europa. Aber genauso haben wir etwas wie Space Resources, Weltraumtechnologien oder Bergbau und Ressourcenwirtschaft im Weltraum. Wenn beispielsweise Stationen auf dem Mond, auf dem Mars geplant werden müssen, dann brauchen wir auch Ressourcen, dann müssen wir aber auch das Recyceln dieser Ressourcen sicherstellen. Und das ist eine spezielle Kompetenz, auch die sekundären Rohstoffe, die sekundäre Rohstoffgewinnung, dass also aus, sagen wir mal, Elektroschrott wieder die seltenen Erden herausgefiltert werden können. Aber wir haben auch Besonderheiten, sowas wie Scientific Diving, wissenschaftliches Tauchen. Ich habe das Forschung- und Lehrbergwerk schon angesprochen. Wir haben eine studentische Grubenwehr, aber wir haben auch von der Informatik, Robotik über Wirtschaftswissenschaften, auch den ganzen Bereich der Naturwissenschaften, Physik, Chemie, Biologie, also eine ganz breite Angebotspalette. Und ich habe die Materialwissenschaften noch gar nicht angesprochen.
Werkstoffkunde,
Verfahrensenergietechnik. Also ein breites Angebot.
Von Untertage quer durch die Welt, inklusive Internet der Dinge bis hin in den Weltraum, wird geforscht
richtig.
In Freiberg.
Ja.
Unglaublich. Und wir waren ja vorhin bei diesem Geist, aus dem die Uni entstanden ist. Diese Machbarkeitsvorstellungen, die man da so hatte. Wenn man das überträgt auf die Gegenwart, und Sie haben Novalis erwähnt, es gab damals schon diese Spannung zwischen den wir können und wir wollen und hier ist die Entwicklung und dem, wer sind wir eigentlich, die Romantiker, worauf wollen wir uns zurückbesinnen? Was wollen wir nicht verlieren? Stehen wir nicht heutzutage genau in diesem Spannungsfeld wieder und zwar im Brennpunkt in Freiberg?
Ja, also das haben Sie sehr richtig umrissen. Dieses Zusammenspiel, was brauchen wir, die Technik, aber das auch wissenschaftlich zu hinterfragen, bis hin, dass in Freiberg sowohl die Grundlagenwissenschaft bis eben auch die anwendungsorientierte Wissenschaft eine wichtige Rolle spielt, dass in großen Technikumseinrichtungen, in Laboren, im Realmaßstab auch mit der Industrie zusammengearbeitet wird. Also, und da diese Spannung, auch dass es sowas wie Wirtschafts- und Sozialgeschichte als Thema gibt, Industriearchäologie.
Wissen Sie, ich denke an sowas wie Fracking. Oder
ach ja,
das Geoengineering, wo sich so viele Fragen stellen, wo sind die Grenzen der Machbarkeit? Sie haben KI erwähnt, wo ja wir tatsächlich auch so in ethische Dilemmata geraten und unsere Lust am Fortschritt auch einen Gegenspieler braucht. Spielt das eine Rolle?
Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also einmal sich auch mit Fragen auseinanderzusetzen, wohin die Reise gehen kann, aber das auch kritisch zu hinterfragen. Und das liegt uns auch am Herzen, das den Studierenden mitzugeben. Also sowohl diese technische Komponente als auch eben da diese verantwortungsvolle Tätigkeit, die damit verbunden ist, zu betonen.
Was nehmen Sie da von den Studierenden wahr? Was kommt Ihnen da für ein Geist entgegen aus der Generation, die Sie jetzt da vor sich haben? Lässt sich das umreißen? Schon? Ich meine, Sie haben Mitte Oktober erst angefangen. Aber vielleicht haben Sie ja schon einen Eindruck.
Auf jeden Fall einen sehr positiven Eindruck einer sehr engagierten Studierendenschaft. Wer nach Freiberg kommt, der möchte mitarbeiten an den drängenden Fragen der Zeit und auch die Vernetzung in der Studierendenschaft ist sehr, sehr stark über die studentischen Clubs, also auch eben so informelle Möglichkeiten, sich auszutauschen und eben auch über die verschiedenen Fachdisziplinen dann auch reden zu können.
Ja, Sie haben diesen Austausch über die Fachdisziplinen hinweg ja als einen ganz wichtigen Leitwert schon gesetzt. Wie gesagt, dieser interdisziplinäre Austausch auch über die Uni hinaus, das ist mir ganz wichtig. Warum?
Weil, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, weil wir die Fragen der Energie- und Ressourcenwende nicht nur aus einem Blickwinkel heraus beantworten können. Da spielen unterschiedliche Perspektiven eine Rolle. Bisschen dann aber auch, wenn wir jetzt auf die Studierenden schauen, dass auch, wenn es dann ins Berufsleben geht, dass da auch in Teams zusammengearbeitet wird, in Teams aus unterschiedlichen Wissenschaftskulturen und mit unterschiedlichen Thematiken und da die Offenheit schon kennengelernt zu haben und die Arbeit in Gruppen kennengelernt zu haben, ist ein wichtiger Punkt.
Die Uni ist ja sehr international aufgestellt, sowieso schon, ne? Da sind viele Studenten aus Indien und Pakistan, habe ich gehört, in ihrer Studierendenschaft. Welche wissenschaftlichen Kooperationen wünschen Sie sich denn für Freiberg?
Ja, wir sind in vielerlei Hinsicht international aufgestellt. Sie haben die Studierenden angesprochen, die nicht nur aus diesen Regionen, die also aus 60, 70 verschiedenen Ländern.
Ich glaube, Mongolei und Usbekistan, ja, da gibt es traditionell ganz starke
traditionell Verbindungen. Und auch die Besonderheit in Sachsen, dass die vier Universitäten in Sachsen für einzelne Regionen zuständig sind. So haben wir an der TU Bergakademie Verbindungsbüros in Usbekistan und in der Mongolei, sind aber genauso in anderen Regionen stark vertreten. Und was jetzt ein wichtiger Schwerpunkt auch darstellt, eine Partnerschaft im Rahmen einer europäischen Universitätsallianz. Das ist etwas, was auf eine Idee von Macron zurückgeht, dass wir in Europa stärker zusammenarbeiten sollen. Und hier haben sich 9 Universitäten zusammengeschlossen, also mit einem Schwerpunkt in dem Fall Responsible Consumption and Production, also verantwortliche Konsum und Produktion. Da geht es um Mobilitäten, also Austausch von Studierenden, von Lehrenden, aber auch von Mitarbeitenden aus Technik und Verwaltung. Und es geht darum, auch viel mehr in Europa zusammenzuarbeiten.
Welche Länder sind da beteiligt?
Von Griechenland, Spanien, Belgien, Rumänien über...
Also eine klar europäische Ausrichtung.
Rein europäisch, aber eben das heißt nicht, dass wir trotzdem weitere Verbindungen internationaler Art haben. Wir haben auch Partnerschaften in den USA.
Aber gerade hört man immer wieder aus dem Hochschulbetrieb diese transatlantischen Verbindungen, also die in die USA oder auf den amerikanischen Kontinent, die sind ja nicht leichter geworden in den letzten Jahren. Stichwort Eingriffe in die Wissenschaftsfreiheit dort. Sind Sie damit in Berührung gekommen? Beeinflusst das die Arbeit in Weimar vielleicht auch schon und
in
jetzt
Freiberg.
In Freiberg?
Ach so, ja. Ja, also wir sehen natürlich mit Sorge, was um uns herum passiert, was in den USA gerade passiert, wie schnell auch Universitäten einknicken, wenn der Geldhahn abgedreht wird und damit verbunden eben aber eine bestimmte wissenschaftliche Ausrichtung in Frage gestellt wird. Das ist eine Entwicklung, auch immer mehr Anfeindungen der Wissenschaft gegenüber, was wir ja selbst auch hier in Deutschland erleben, populistische Tendenzen, das sehen wir mit Sorge. Und gleichzeitig halte ich es für sehr wichtig, dass wir in der Wissenschaft über die Ländergrenzen hinweg zusammenarbeiten. Es gibt ja auch das Stichwort Science Diplomacy. Es geht darum, auch interkulturelle Verbindungen oder Kompetenzen zu vermitteln, dass diejenigen, die mal bei Partneruniversitäten vor Ort waren, dass die mit ganz anderem Blick auch wieder zurück auf Deutschland schauen und eine Offenheit kennengelernt haben, die sehr wichtig ist.
Diese Idee jenseits der Politik eine Verbindung zu behalten und Beziehungen zu pflegen in alle Länder der Welt. Sie haben vorhin Rohstoffe erwähnt als ein ganz wichtiges Zukunftsthema. Wir haben ja gerade erst erlebt, welche unglaubliche Macht China hat, allein dadurch, dass es so viele Länder mit seltenen Erden versorgt, beziehungsweise dann eben nicht mehr versorgt, wenn es politisch opportun ist. Heute war es in den Nachrichten, dass die USA Taiwan in der Unabhängigkeit davon unterstützen wollen. Welche Rolle spielt eine Forschungseinrichtung wie die Bergakademie in diesem Zusammenhang?
Ja, das Thema Rohstoffgewinnung ist ein fundamentales Thema. Wir haben es eben ja schon angesprochen, wo überall Rohstoffe eine Rolle spielen. Unser tagtägliches Leben, Handys, alle möglichen Produkte, die wir nutzen, wären nicht mehr verfügbar, wenn die Rohstoffe abgeschnitten werden. Deswegen das Thema Rohstoffresilienz, also auch die Kompetenzen hier vor Ort zu haben, in Europa zu haben, gilt als sehr wichtig. Und gleichzeitig geht es auch ja gerade an unserer Universität darum, hier sehr ja, mit Green Technologies zu arbeiten, also den Umweltaspekt mit zu betrachten. Und wenn Bergbau in China stattfindet, dann werden da nicht immer die besten und für den Menschen freundlichsten Verfahren eingesetzt. Also werden damit auch bestimmte Umweltprobleme exportiert. Also auch das unterstreicht, wie wichtig es ist, das Thema Rohstoffgewinnung hier in Europa, in Deutschland zu betrachten. Und da spielt unsere Universität eine sehr wichtige Rolle als wichtige Montanuniversität.
Für eine Emanzipation so ein bisschen auch von den internationalen Handelsketten, von denen wir ja erlebt haben in den zurückliegenden Jahren, wie fragil sie sein können.
Ja, das auf jeden Fall, dass wir diese Kompetenzen hier auch vor Ort weiterhin haben, ein bisschen eben auch Rohstoffvorkommen haben.
Und erschließen
können, tatsächlich.
Jutta Emes, zu Gast bei MDR Kultur, seit Oktober Rektorin der TU Bergakademie in Freiberg. Jutta Emes ist zu Gast bei MDR Kultur, seit Mitte Oktober Rektorin der TU Bergakademie in Freiberg. Sie sind Läuferin, Frau Emes. Auch schon mal einen Marathon gelaufen, wenn ich das vorhin richtig gehört habe?
Ja, mindestens zwei schon. Das ist für mich ganz wichtig, beim Laufen den Kopf frei zu bekommen. Schöner Ausgleich.
Welche Strecken sind Sie da gelaufen?
Den Würzburger Marathon habe ich mal mitgemacht und in Frankfurt den Marathon.
Würzburg, da dürfte es auch Berge geben, stelle ich mir vor, oder?
Wobei die Strecke relativ eben war.
Jetzt, wenn Sie in Freiberg laufen, dann geht es ja wahrscheinlich viel mehr bergauf, bergab, als Sie das sonst so gewöhnt sind.
Das ist richtig, da geht es einige Male rauf und runter, aber auch sehr schön, weil es ja sehr viele Waldgebiete um Freiberg herum gibt. Und das ist eine schöne Möglichkeit, auch die Region und die Stadt kennenzulernen, immer wieder unterschiedliche Strecken zu laufen.
Sie sind aufgewachsen in der Nähe von Heidelberg, dann Stationen in Würzburg, da haben Sie studiert,
Vorher noch eine Ausbildung in Düsseldorf.
Ach, die habe ich gar nicht auf dem Zettel. Ja. Es sind also nicht nur idyllische Städte. Ich würde Düsseldorf da mal ausnehmen. Ja. Liebe Düsseldorfer, verzeihen Sie mir. Aber sonst Würzburg, München, Weimar und jetzt Freiberg. Das ist ja schon, haben Sie so einen Hang zur Idylle? Zu den wunderschönen gebauten Städten in einem Umfeld, das grün ist?
Also ich genieße es, aber es hat sich tatsächlich, wie wahrscheinlich bei vielen im Lebenslauf, auch eher zufällig ergeben. Und mir liegt es, in nicht ganz so großen Metropolen zu wohnen. Also dieses Miteinander, sich zu kennen, das finde ich sehr schön. Auch in Freiberg, die herzliche Atmosphäre, man trifft Leute sehr schnell wieder, lernt damit ja auch schnell die Stadt und die Stadtgesellschaft kennen, weil die Orte oder jetzt Freiberg auch überschaubar von der Größe ist.
Ja, Sie haben uns im Vorgespräch erzählt, wie schön das ist, wenn man Menschen, die man eigentlich anrufen wollte, dann so auf der Straße trifft.
Spart viel Zeit, ne?
Also Freiberg-Erfahrung.
Ja, der kleine Dienstweg, ja.
Genau. Haben Sie, als Sie sich für das Studium Wirtschaftswissenschaften entschieden haben, schon gedacht, das wird eine wissenschaftliche Karriere, die Sie einschlagen wollen?
Absolut nicht. Also ich hatte vorher, ich habe es gerade angesprochen, wie das in der damaligen Zeit typisch war, eine Ausbildung gemacht, Mein Vater meinte immer, ich sollte in eine Bank gehen und eine bankkaufmännische Ausbildung machen. Ich bin dann in einer Werbeagentur gelandet, aber eben auch werbekaufmännische Ausbildung. Das führte dann zu den Wirtschaftswissenschaften. Also, dass ich studieren wollte, war immer klar. Und ich hatte damals war die Wahl auch viel einfacher, als das heute der Fall ist. Junge Menschen heute haben eine Auswahl von über 22.000 Studienangeboten. Mhm. Das war viel überschaubarer früher und so kam ich zu den Wirtschaftswissenschaften. Aber auch die nächsten Schritte haben sich dann teilweise auch ein bisschen zufällig ergeben.
Wie zum Beispiel, dass Sie noch Marketing dazugenommen haben?
Ja, also im Examen hatte ich Marketing gar nicht und hatte eigentlich auch erst eher den Schwerpunkt VWL, hatte schon den Plan, dort zu promovieren, auch die Zusage. Aber dann hat sich die Stelle aufgetan im Marketing und so bin ich zum Marketing wieder eigentlich zurückgekommen. Ich war ja in der Werbeagentur auch vorher schon.
Ja, das hat Sie dann auch an die Bauhaus-Universität in Weimar geführt. Da hatten Sie die Professur ab 2010 für Marketing und Medien, zwei Felder, die für unsere Zeit von großer Bedeutung sind. Wie war das denn, an diese Universität zu kommen mit ihrem weitreichenden Ruf?
Das war eine tolle Entwicklung. Also die Bauhaus-Universität ist eine ganz wunderbare Universität auch Weimar als Stadt. Das war ein
wichtiger biografischer Schritt.
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Die Aufgaben, die Sie dort hatten als Prorektorin, wie würden Sie die beschreiben?
Ja, also zunächst mal, ich bin dort auf die Professur für Marketing und Medien gekommen und sehr schnell, schon nach knapp 2 Jahren in die Hochschulleitung, immer wieder gewählt mit unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen. Studium und Lehre war das eine, dann Internationalisierung und Digitalisierung und letztlich auch Transfer, also vielfältige Aufgaben, auch eine Möglichkeit, das Hochschulmanagement gut kennenzulernen und ja auch Vernetzung, Austausch spielen eine große Rolle bei dieser Tätigkeit.
Ja. Stichwort Vernetzung. Sie sitzen in unglaublich vielen Gremien, sind unglaublich engagiert, noch über den Beruf hinaus. Und vielleicht schauen wir erstmal auf das, was das für Ihre Arbeit als Rektorin jetzt in Freiberg bedeutet. Inwieweit sind Sie denn mit anderen bundesdeutschen Universitäten verbunden? Sie haben uns ja vorhin schon gesagt, Kooperation, das ist so eins der großen Themen, die Sie in Freiberg voranbringen wollen.
Ja, ein großes Thema, was eben schon erwähnt wurde, diese europäische Kooperation, also dass wir insgesamt 9 europäische Universitäten sind, die im Bereich von Responsible Consumption and Production zusammenarbeiten. Aber natürlich, wir sind in Sachsen vernetzt auch zu außeruniversitären Einrichtungen, sowas wie Helmholtz-Instituten, Leibniz-Instituten, Fraunhofer-Instituten. Die Zusammenarbeit spielt in der Wissenschaft eine wichtige Rolle. Wir sind eine kleine, aber sehr feine, sehr forschungsstarke Universität. Und Projekte in der Wissenschaft, die akademische Community ist eben eine große Community. Da ist es wichtig, in den verschiedenen Bereichen auch mit anderen zusammenzuarbeiten.
Ein Gremium, in dem Sie sitzen, das war uns gar nicht bewusst, als wir Sie eingeladen haben. Und dann haben wir, so eine Entdeckung gehabt. Sie sitzen auch im Verwaltungsrat des Mitteldeutschen Rundfunks. Ja. Was macht denn dieses Gremium?
Ja, also seit 2016 bin ich Mitglied im Verwaltungsrat des Mitteldeutschen Rundfunks, eigentlich ein Kontrollgremium. Es geht darum, die Wirtschafts- und Finanzsituation des MDRs zu kontrollieren. Es ist für mich eine sehr spannende Arbeit in dem Gremium. Also ich habe es gerade gesagt, schon seit vielen Jahren auch zu sehen, wie sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk entwickelt hat, wie viele Reformen es gab, wie viel Gelder eingespart wurden und wie viele weitere Gremien es gibt. Also den Rundfunkrat, der die Programmbeobachtung macht. Natürlich gibt es den Rechnungshof, es gibt Wirtschaftsprüfer, vielfältige Aufsichtsorgane bis hin eben zu uns als Verwaltungsrat über das gesamte Sendegebiet Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Also vor dem Hintergrund und auch vor dem Hintergrund meiner wirtschaftswissenschaftlichen Herkunft und eben auch Herkunft aus dem Medienbereich ein sehr spannender Part meines Lebens.
Ich habe mich dann gefragt, wenn jemand vom Rundfunkrat hierher käme, das ist so ein ungefähr 50-köpfiges Gremium, glaube ich, wo Vertreter aus ganz vielen gesellschaftlichen Gruppen drin sitzen, die unabhängig sind, auch größtenteils von der Politik und die einfach gucken sollen, dass inhaltlich ausgewogen ist, was beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk passiert.
Programmkontrolle als Stichwort
Programmkontrolle,
auch,
ja. Genau. Da haben wir gerade spannende gesellschaftliche Debatten dazu. Es gab gerade ein Verfassungsgerichtsurteil, wo sich jemand beschwert hatte über fehlende Ausgewogenheit. Also, wenn jemand vom Rundfunkrat hier wäre, hätte ich sehr stark das Gefühl, ich habe meine Chefin im Gespräch. Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie meine Chefin?
Nein, die Gremien sind unabhängig. Wir schauen eben auf wirtschaftliche Investitionen, auf die Finanzlage. Das sind Themen, die uns im Verwaltungsrat beschäftigen.
Und wie schlagen wir uns? Oder vielleicht fangen wir so an, was sollte die Öffentlichkeit wissen über die Finanzen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Was würden Sie als jemand, der da tiefe Einblicke hat, gerne in der Diskussion haben?
Naja, dass es tatsächlich gerade keine einfache Situation ist, wo sehr viel Druck von außen, auch populistischer Druck von außen auf die öffentlich-rechtlichen Medien gerichtet wird. Wir haben das öffentlich-rechtliche, das duale Rundfunksystem in Deutschland als eine wesentliche Errungenschaft, also die Medien quasi als vierte Macht im Lande, eine Kontrollfunktion, die innehaben und die unabhängig vom Staat sind. Deswegen auch diese vielfältigen Kontrollinstanzen, die ich gerade erwähnt habe, der Medienrat, der jetzt noch künftig neu hinzukommt und nochmal die Rundfunkräte begutachtet, was in der Diskussion manchmal untergeht, dass es hier in der Vergangenheit sehr, sehr viele Einsparungen schon gegeben hat, dass der Rundfunkbeitrag sich unterhalb der Inflationsrate nur entwickelt hat über all die Jahre. Und wenn jetzt über eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags von 58 Cent gesprochen wird, dass das noch nicht mal die Kostensteigerungen abdeckt und dass das auf ein verfassungs- oder ein rechtlich geregeltes Verfahren zurückgeht, dass es einen gesetzlichen Auftrag der Länder gibt, welche Sender zu unterhalten sind, welche Angebote von den Sendern zu unterhalten sind und dass hier Kostenanmeldungen passieren bei einer unabhängigen Institution, der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, die da auch noch mal stark drauf
schaut. Die berühmte
schaut.
KEF, ja. KEF und die hat diese Erhöhung von 58 Cent empfohlen,
ja.
Aber die Politik, die das eben unterschreiben sollte, stellt sich quer. Deswegen liegt es gerade beim Verfassungsgericht, die Entscheidung darüber, ob diese Erhöhung gerechtfertigt wäre. Und das beruhigt mich ja sehr, dass Sie jetzt als jemand, der uns beaufsichtigt, sagen, das ist gerechtfertigt und, wenn ich Sie recht verstehe, eigentlich sogar zu wenig.
Tatsächlich, also es müssen große Einsparungen getätigt werden, die ja schon ins Programm gehen und die nicht die Inflation, nicht die Kostensteigerungen, also die Entwicklung der Rundfunkbeiträge, die nicht die Kostensteigerung widerspiegeln.
Und auf der anderen Seite, Frau Immes, die Verschwendung von Geldern wird dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja oft vorgeworfen. Wie wichtig ist so ein Kontrollgremium wie Ihres da?
Das ist sehr wichtig, dass Investitionen, große Investitionen auch von uns als Verwaltungsrat natürlich auch geprüft werden, dass es die Wirtschaftsprüfer gibt, den Rechnungshof. Also es wird von außen drauf geschaut.
Und dennoch sagen Sie, die Bemühungen sind da und die sind zu würdigen?
Ja, es hat sich viel getan in der letzten Zeit. Und wenn wir uns vorstellen, da hängen ja Stellen dran, da hängen Gebäude dran, die zu unterhalten sind, die auch im MDR-Staatsvertrag vorgeschrieben sind, die Standorte, dann kann man nicht so von jetzt auf gleich plötzlich enorme Einschnitte vornehmen. Das macht ja auch was mit den Menschen, die hier arbeiten.
Absolut. Kehren wir zurück nach Freiberg. Und die Frage nach der Finanzierung stellt sich ja überall in diesen Zeiten der knappen Kassen. Wie gut ist denn die Berg-Universität, die Bergakademie aufgestellt finanziell, um diese anspruchsvollen Aufgabe, über die wir vorhin schon so viel gesprochen haben, auch erfüllen zu können?
Ja, also zunächst, Sie haben es angesprochen, die Haushaltssituation in den verschiedenen Bundesländern und so auch in Sachsen ist keine einfache gerade. Und wir haben die Zeitenwende durchlebt. Es gibt Einschnitte, die verzeichnet werden müssen, die teilweise schmerzlich sind. Nichtsdestotrotz sind wir als Bergakademie, sagen wir mal, so gut aufgestellt. Wir haben unsere Studiengänge, die angeboten werden. Und wenn es dann mal von außen, wenn Einsparungen vorgenommen werden müssen, manchmal geht es ja auch darum, effizientere Strukturen zu schaffen, dann ist das
absolut
auch eine
unser gemeinsames
gute
Thema. ja. Was haben Sie vor? KI-Hub ist so ein Stichwort, das ich mir notiert habe, aber auch Sekundärbergbau. Können Sie uns am besten beides gleich mal erklären?
Naja, das sind beides Themen, die ganz relevant an der TU Bergakademie Freiberg sind, dass es also nicht nur um Primärrohstoffgewinnung geht, sondern auch um Sekundärgewinnung, also sprich Recycling, dass da die ganze Kreislaufwirtschaft ein Thema ist, wo auch KI eine große Rolle spielt, aber nicht nur an der Stelle. Künstliche Intelligenz wird in der Wissenschaft, in der Forschung an vielen Stellen eingesetzt und das Vorhaben besteht darin, ein Hub für künstliche Intelligenz in der Energie- und Ressourcenwirtschaft zu bilden, wo eben diese verschiedenen Forschungsbereiche noch stärker gebündelt werden und sichtbarer werden.
Darf ich kurz einhaken? Ja. Sie stellen sich so eine Public-Private Partnership da vor?
Na, in dem Fall innerhalb der Universität. Ach so. Das stärker, natürlich, das ist, die Wissenschaft baut auf Drittmittel, dass Drittmittel auch eingeworben werden von Forschungsförderorganisationen beispielsweise wie der DFG. Das spielt schon auch eine Rolle.
Also in Sachen KI, der Hub, das bedeutet Vernetzung mit anderen Universitäten.
Und intern
in den verschiedenen Disziplinen. Und Kreislaufwirtschaft, Recycling, wir hatten vorhin das Thema Ressourcenknappheit, Bodenschätze, das spielt damit rein, so diese Zukunftsfähigkeit, die Sie trainieren, üben und wissenschaftlich unterfüttern an der Uni, habe ich es gegriffen?
Das sind jetzt Beispiele für Forschungsbereiche und Ressourcenwirtschaft und eben auch dieser ganze Rohstoffkreislauf, das ist ein großes Thema, dass wir also auch mittlerweile in der Lage sind, Produkte, die wir nicht mehr brauchen, nicht einfach auf den Müll zu geben, sondern wieder zu zerlegen in die einzelnen Bestandteile und da bis hin zu seltenen Erden Stoffe zurückzugewinnen.
Ja. Auf welche Probleme trifft man denn da, wenn es um Versorgungssicherheit geht?
Ja gut, also Probleme, Sie haben es vorhin schon mal in der Sendung angesprochen, die Lieferketten sind international und wenn wir diese Fähigkeiten aber vorhalten, Rohstoffgewinnung, aber auch eben Sekundärrohstoffgewinnung zu betreiben, dann ist das für uns als Standort wichtig und gleichzeitig das Herunterbrechen und das Aufspalten, die Prozesse nochmal zu verbessern, das ist ein Thema, wo eben auch künstliche Intelligenz unter anderem eingesetzt wird, ein Thema, was an der Bergakademie einen großen Raum einnimmt.
Wie wichtig ist es, Menschen außerhalb des Akademischen mitzunehmen, wenn es um diese Themen geht? Stichwort Not in my backyard.
Das ist einmal dieses Thema. Bergbau wird in der Gesellschaft häufig ein bisschen mit so Kohlegewinnung gleichgesetzt, kommt in den Schulbüchern kaum vor. Und mitzunehmen, dass das, was bei uns passiert, ja ein nachhaltiger Bergbau ist, dass wir hier ökologisch vorgehen und wenn wir hier selber Green Technologies einsetzen, das Ganze viel besser ist, als wenn wir Probleme exportieren und unter schwierigen Bedingungen, auch gefährlichen Bedingungen für Bergleute teilweise Rohstoffe gewonnen werden, dass das eine weniger schöne Entwicklung wäre.
Und tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass es wie bei den erneuerbaren Energien für jemand, der Bergbau betreiben möchte, auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass er auf einem Fundament fußt, das auch gesellschaftlich ein breites ist.
Da spielt ein Thema eine Rolle, dass wir als Universität eben auch eine gewisse Art des Transfers der Wissenschaftskommunikation betreiben, dass wir über das, was wir in der Forschung tun, also die Forschenden über das, was sie in der Forschung tun, noch viel stärker kommunizieren und nicht nur in den wissenschaftlichen Zeitschriften kommunizieren, sondern auch mal Vorträge, die sich an die Gesellschaft wenden, Videos und ähnliche Vorhaben, Unternehmen.
An sich ist ja die Bergakademie in der eigenen Region, vermute ich, gut angebunden. Es ist eine Region, die sich sehr stark über den Bergbau identifiziert. Nicht umsonst gab es die Entscheidung im Juli 2019 schon des Welterbekomitees der UNESCO, die Montanregion aufzunehmen in den Katalog. Und die Bergakademie trägt auch sehr dazu bei, dass die Wissenschaftskommunikation funktioniert. Es gibt bei Ihnen Schauvorlesungen zu Weihnachten, Mitte Dezember.
Ja, das ist ein sehr schönes Format, eben auch ein Format der Wissenschaftskommunikation, das hier am 16. und 17. und 18. Dezember Kollegen berichten. Also Smart Kicks Engineering ist das eine Thema, da geht es um die Materialwissenschaften und auch um Experimente in einer Vorlesung, wie in der Physik gearbeitet wird. Also das sind Vorlesungen, die an die Öffentlichkeit gerichtet sind und einen hohen Unterhaltungswert haben und zu denen wir herzlich einladen.
Zwei Termine können wir Ihnen nennen, so als Beispiel. Back to Science heißt einer dieser Termine. Jetzt wird zurückreagiert. Spannende Geschichten mit vielen Experimenten werden da versprochen. Am 16. Dezember 17 Uhr in der Universitätsbibliothek und am gleichen Tag 14.30 Uhr die Weihnachtsvorlesung des Instituts für Geotechnik. Frau Imes, ich wünsche Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit mit all den spannenden Vorhaben, dann darüber hinaus auch eine gute Zeit in Freiberg. Es ist schön, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank, herzlichen Dank für die Einladung, Frau Schweder.
Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Und hier noch der Hinweis auf die kommende Woche. Dann wird Manuel Frei zu Gast sein bei uns. Er ist Stiftungsdirektor der Kulturstiftung Sachsen. Und die eröffnet am 14. Dezember Tacheles, das Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen 2026 in Chemnitz.
Wokeness, Gendersprache und Cancel Culture. Sie haben sich nicht an den Schreibtisch gesetzt. Nein. Und haben gesagt, so,
nein,
jetzt
das stimmt guck ich nicht. Mal.
Es sind keine leichten Zeiten für Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Und wir haben Fragen.
Ist das alles eigentlich so auch okay? Denn wir reden von einem Unternehmen, das ja weiter in ihrem familiären Besitz ist. Ihre Frau ist die alleinige Geschäftsführerin.
Es geht um Freiheit und Verantwortung, um die Zukunft der Kulturförderung. Und wir wollen wissen, wie viel Staat braucht die Kultur, Herr Weimer?
Die Kultur ist kein NGO mit Orchester, die jetzt mal das spielt, was die Politik gerade will.
Der Titel Thesen-Temperamente-Talk mit Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Jetzt in der ARD-Audiothek und Mediathek.